Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Quereinsteiger-Serie. Heute spreche ich mit Marco Speha-Pieler. Er ist ein ganz besonderer Quereinsteigerbäcker. Er hat eine Opernsängerausbildung hinter sich, hat in vielen Städten und auch weltweit als Opernsänger gewirkt. Erkrankte dann später an Krebs, kämpfte mit dieser Krankheit über 4 Jahre lang und besann sich dann auf das Brotbacken. Diese wirklich spannende und ereignisreiche Geschichte wird er uns jetzt gleich erzählen und auch davon, wie seine kleine Bäckerei im Westen Stuttgarts mittlerweile angelaufen ist. Viel Spaß damit und viele neue Erkenntnisse wünsche ich euch. Noch ein kleiner Hinweis von mir. Im Laufe des Gesprächs gab es immer mal wieder ganz kleine Tonaussetzer auf Marcos Spur. Das bitte ich zu entschuldigen. Hallo Marco.
Hallo, guten Morgen.
Ja, schön, dass es funktioniert hat mit uns beiden heute. Wir kennen uns persönlich jedenfalls nicht. Über den Weg gelaufen sind wir uns virtuell sicherlich schon einige Male. Und besonders spannend finde ich, dass es dich als Künstler, Musiker zum Brotbacken getrieben hat. Denn ich hatte vor kurzem auch eine Musikerin dabei, die auch eine kleine Mikrobäckerei eröffnet hat. Das scheint eine gewisse Konsequenz zu sein, wenn man Musiker ist offensichtlich, aber auch Informatiker backen sehr gern Brot und sehr oft Brot und eröffnen Mikrobäckereien. Wie siehst du das? Hat das Brotbacken mit der Musik irgendetwas gemein oder sollte ich diese Idee vielleicht gleich begraben?
Also ich bin davon zutiefst überzeugt, dass beide Sachen extremst verbunden sind und es gibt eine Sache, auf die ich schwöre, und das ist, wenn ich nicht zuvor Opernsänger gewesen wäre, wäre ich nicht annähernd der Bäcker, der ich jetzt bin. Fühlt sich einer oder andere auf den Schlips getreten, wenn ich sage, dass Musik oder Operngesang in meinem Fall erstmal ein pures Handwerk ist. Und so betrachtet sind ja beides, das Backen und das Singen sind beides Handwerke und dadurch sind die Arbeitsprozesse extremst ähnlich. Ob ich stundenlang mit meinem Klavierauszug mich auseinandersetze oder mit meinen Teigen und mit meinen Gedanken über die Fermentation, es gibt keinen großen Unterschied. Warum sich manche vielleicht auf den Schlips getreten fühlen, ist, wenn ich die Kunst aus dem Ganzen erstmal rausnehme. Weil die Kunst kann ja nur entstehen, wenn ich das Handwerk einigermaßen beherrsche und mir höchste Mühe gebe, handwerklich auf einem hohen Level zu sein. Weil dann habe ich quasi den Weg geebnet, damit die Kunst überhaupt passieren kann.
Und also gewisse Freiheit geschaffen.
Genau. Und also ich sehe das ja so, dass man kriegt einen sehr engen Korsett von handwerklichen Vorgaben, die man erfüllen muss. Und irgendwann mit der Zeit findet man ja in diesem sehr engen Korsett auch sehr viele Freiheiten. Aber dieses Korsett muss erstmal stehen. Und das sehe ich sowohl bei der Musik als auch beim Bäckerhandwerk genau dasselbe, was ich erfüllen muss, damit dann entweder eine gute Aufführung stattfinden kann oder ein gutes Brot aus dem Ofen rauskommt.
Mhm. Genau. Ja, bei der Musik habe ich es leider nie aus dem Korsett geschafft oder es für mich nicht so anpassen können, auch nach 10 Jahren Klavierunterricht. Aber das beiseite geschoben, beim Brot habe ich es, meine ich, zumindest einigermaßen geschafft. Und du offenbar auch, wenn ich mir die Bilder anschaue, die du auf Instagram postest, das ist schon sehr beeindruckend und beeindruckt sicherlich auch deine Kundschaft. Jetzt muss ich einmal nachfragen, wir nehmen das hier Anfang des Jahres 2025 auf. Läuft denn die Bäckerei schon ganz offiziell oder bist du jetzt gerade so in der Geburtsphase deiner Bäckerei?
Ja, die Bäckerei läuft offiziell seit 8. Dezember. Ich glaube, 8. Dezember war der erste Tag, an dem ich offiziell verkauft habe. Und Das war alles wahnsinnig überraschend. Ich war mir eigentlich fast fest davon überzeugt, dass ich im Jahr 2024 es nicht schaffe, aufzumachen. Und dann gab es plötzlich die Bedingungen waren da und ich konnte auch das Gewerbe schnell anmelden und bin dann wirklich schnell eingestiegen. Und das war für mich auch so ein bisschen überraschend. Plötzlich gab es eine Bäckerei, plötzlich konnte ich aufmachen und für die Menschen backen und die Kundschaft empfangen. Ja, ich hatte keine offizielle Eröffnung, weil dafür gab es einfach gar keine Zeit. Es ging los sofort mit Weihnachtsgeschäft. Ich bin ja Panettone-Bäcker, also das ist eine meiner Signaturprodukte sozusagen. Und es hat sich unglaublich schnell in der Stadt Stuttgart rumgesprochen, dass es einen gibt, der ein echtes Sauerteig-Panettone backt. Und die Nachfrage war wirklich enorm. Und als so eine One-Man-Show gibt es ja nur so viel Kapazität, die man erfüllen kann, vor allem mit dem kleinen Leihofen, den ich jetzt noch im Laden habe. Das ist ein kleiner 3-Etagen-Ofen und mit dem kann ich nur so viel abbacken. Aber ich habe irgendwie durch paar Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch Wochen zuvor, heißt mit größeren Mengen an Panettone zu backen, habe ich einfach so für mich ein gewisses System gefunden, wie ich eine größere Menge abbacken kann, sowohl ohne großen Ofen als auch ohne den großen Gärschrank. Und ja, es waren 3 völlig irre Wochen mit sehr wenig Schlaf und mit Hunderten von Panettones, aber es war großartig. Also es fühlte sich unglaublich organisch und natürlich an. Das ist ja das Schöne, genau.
Ja, vielleicht gehen wir, bevor wir in die aktuellen Gegebenheiten einsteigen, nochmal ganz weit zurück. Ich habe gelesen und auch gehört, du hast einen kleinen Videofilm auf deiner Internetseite, den ich jedem ans Herz legen möchte, gehört, dass der Ursprung deiner Brotleidenschaft ja eigentlich bei deiner Großmutter zu suchen ist, die auch damals schon Sauerteigbrot gebacken hat, und zwar in Kroatien, ne? Du stammst aus Kroatien.
So ist es. Ich bin im Osten Kroatiens geboren und aufgewachsen in einer kleinen Stadtortschaft. Wir wohnten richtig am Rande der Stadt, so konnten wir uns auch mit Landwirtschaft beschäftigen und ja, die Eltern konnten so die Familie ernähren. Und ich bin ein richtiges Bauernkind. Paar Kilometer weiter hatte meine Großmutter mütterlicherseits ihren Bauernhof und da habe ich sehr viel Zeit verbracht. Und sie hat wirklich regelmäßig alle 2 Wochen einen Backtag gehabt. Da wurde einfach in einer großen Backmolle um die 50 Kilo Teig angesetzt, bevor sie Salzwasser noch dazugegeben hat, hat sie ein Stück von diesem Teig abgenommen und einfach in den Mehlfass reingeworfen und mit Mehl bedeckt. Und dieser trockene Klumpen wurde ja immer als Sauerteigansatz genutzt für den nächsten Backtag. Das wurde abends zuvor im warmen Wasser aufgelöst und mit frischem Mehl verrührt. Und das war der Sauerteigansatz dann für die nächsten 50 Kilo. Sie hat immer so große Räder, nenne ich das, aus 5 Kilo ungefähr gebacken. Oft zum Beispiel, wenn es im Garten Kohlblätter gab, also Kohlblätter, dann hat sie auf den Kohlblättern die Teiglinge ausgebacken. Die wurden dadurch ein bisschen vom Holzbackofen, von der Hitze geschützt, damit der Boden nicht verbrennt. Ja, und solche Sachen habe ich mit dir zusammen gemacht, ohne natürlich zu wissen oder denken, das wäre vielleicht mal meine Zukunft. Was aber wirklich sehr schön ist, ist ja, dass ich jetzt in meiner Zeit, wenn ich alleine in der Backstube bin, da ist die Großmutter wirklich sehr oft bei mir, weil ich mich sehr viel daran erinnere, was sie gemacht hat. Und ohne jetzt, dass sie das handwerklich hätte erklären können, warum etwas gemacht wird, wie zum Beispiel Kartoffeln ins Brot, in den Brotteig einzukneten oder verbrühte Polenta. Und die hat das einfach gemacht, weil sie wusste, so kommt ein gutes Brot raus und es hält auch 2 Wochen frisch. Ja, solche Sachen kommen jetzt zurück, aber definitiv hat sie den Keim gelegt damit. Auf jeden Fall.
War denn das damals Weizenbrot oder war das gemischt oder vielleicht sogar ganz Roggen?
Das war reines Weizenbrot. Reines Weizenbrot mit, also sie hat eigenes Getreide gehabt und das wurde in der Mühle vermahlen und genau, und dann hat sie dieses Mehl. Also es gab nur 2 Arten von Mehl. Es gab Vollkorn und es gab ein weißes Mehl. Aber auch dieses weiße Mehl, wie sie das nannte, war für, also in der Erinnerung, wie ich es habe, war es auf keinen Fall so ein helles Mehl, das wir jetzt hier haben, wie ein 55er oder so, ja. Ich würde eher sagen, dass es so etwas in Richtung 1600 oder so war, weil ich kann mich gut erinnern, dass es da noch ein ordentlicher Schalenanteil gab. Und die Brote waren ja schon, also ein kompakte Brote, die ordentliche, also einfach sehr feuchte und saftige Krume hatten. Genau.
Ja, wie kam es denn dann dazu, dass du dich auf dem Land dazu berufen gefühlt hast, Sänger zu werden? Das ist ja nicht unbedingt die klassische Laufbahn, die man erwarten würde von einem Landkind.
Das stimmt. Ich hatte tatsächlich bis zu meinem 12. Lebensjahr überhaupt keinen Kontakt mit der Musik. Ich komme aus keiner musischen Familie und ja, mein Großvater hat ja so ein Volksinstrument gespielt, was aber quasi normal war, dass irgendjemand in der Familie irgendwas klimpert auf Volksinstrumenten. Und aber so großartig viel wurde nicht gesungen in der Familie, außer in der Kirche. Und ich habe tatsächlich eine Eingebung gehabt. Ich habe mal als 12-Jähriger Fernseher eingeschaltet und da war eine Tosca-Aufführung von Puccini auf historischen Plätzen mit Placido Domingo. Und normalerweise in der Familie, wenn man Fernsehen geguckt hat und sowas im Fernsehen kam, hat man ja umgeschaltet, aber irgendwas hat mich da gepackt, dass ich einfach mit offenem Mund davor stand und mir nur gedacht habe, genau das möchte ich machen. Ohne zu wissen, ob ich erstens überhaupt, was das ist als Beruf oder dass es das gibt als Beruf und ob ich irgendwie Begabung dafür habe überhaupt. Und aber es hat mich einfach wahnsinnig hineingezogen. Und ich hatte großes Glück, dass die Musiklehrerin in der Schule selbst auch Sängerin war und erkannt hat, ich war ja noch Sopran als Knabenstimme. Und sie hat erkannt, dass die Begabung da ist und hat das wirklich sehr unterstützt. Und ich habe dann mit den Eltern, ja, die haben sich gedacht, das ist nur eine, ja, so jugendliche Begeisterung, aber es hält ja nicht an. Aber ich habe versucht, alles, was ich konnte, um irgendwie in diesem Kaff Kontakt mit der Musik zu bekommen. Das heißt, Feuerwehrkapelle, da habe ich Tuba gespielt. Eine Nonne hat Klavierunterricht gegeben, dafür habe ich aber in ihrem Kirchenchor gesungen, weil in der Musikschule wurde mir der Zugang verweigert, dadurch, dass ich schon 12 war und die Meinung war, es ist zu spät, um irgendwas mit Musik zu machen. Und dann bin ich 14 Jahre geworden, hatte schon 2 Jahre ordentlich Kontakt mit Musik und habe auch Musiksprache lesen gelernt und habe dann meinen Eltern mitgeteilt, dass ich Opernsänger werden möchte. Und ja, die waren nicht gerade, vor allem weil die nichts davon, ja auch nicht, dass das einfach ein anständiger Beruf ist, den man erlernen muss, dass man das auch studieren muss. Davon hatten die wirklich wenig Ahnung. Und dann beinhaltete das noch dazu, dass ich ausziehen muss als 14-Jähriger. Und obwohl ich ja schon definitiv bereit war, um alleine zu leben. Aber trotzdem ist es für Eltern, einen 14-Jährigen in die Welt zu lassen, nicht ganz einfach. Und ich habe aber dann eigenständig, es ist ja so, in Kroatien ist ja 8 Jahre Grundschule, da sind alle zusammen bis zum 14. Lebensjahr und dann entscheidet man sich quasi, was man im Leben machen möchte. Und ich wollte unbedingt ins Musikgymnasium, das hieße, dass ich in eine andere Stadt ziehen muss, die ist so 150 Kilometer entfernt ungefähr. Und ja, da habe ich einen Kontakt mit der Professorin am Gymnasium aufgenommen und bin dann mit meinem Vater hin, um vorzusingen. Und so ging die Sache weiter. Ich bin dann mit 14 ausgezogen nach Osijek, das ist eine größere Stadt, und war da 4 Jahre im Musikgymnasium. Und da war ich wirklich wie in einem Paradies, weil ich unter Gleichgesinnten war. Ich war nicht mehr der kleine Freak, der rumtrellert Tag und Nacht, sondern einfach unter Gleichgesinnten, die genau die ähnliche Leidenschaft haben. Und so ging der Weg weiter. Genau. Aber es beinhaltete immer, jeder Schritt meines Lebens in die Richtung beinhaltete einfach weit weg von zu Hause zu gehen. Und vielleicht ist das auch eine Art innerliche Motivation gewesen, weil ich habe aus verschiedenen Gründen schon immer gewusst, dass da, wo ich auf die Welt gekommen bin, nicht bleiben kann, wenn ich glücklich werden möchte.
Dann machen wir gleich mal einen Sprung in die Gegenwart. Gibt es denn heute noch Kontaktbeziehungen in deine alte kroatische Heimat oder ist das einfach auch aus Altersgründen mittlerweile abgebrochen und du bist wirklich 100% in Stuttgart ja mittlerweile?
Also der Kontakt ist auf jeden Fall noch da und den hege ich und pflege ich. Erstens, meine Eltern leben ja eben noch in Kroatien. Ich habe sehr viele Freunde da und seit 2018 habe ich wirklich auch als Sänger sehr viel in Kroatien. Und jetzt noch zusätzlich habe ich meine sängerische Tätigkeit mit der aktivistischen Arbeit im Bereich Menschenrechte und LGBTIQ-Rechte in Kroatien verbunden. Heißt, immer wenn ich in Kroatien als Sänger agiere, vor allem in den letzten 2 Jahren, hat das etwas mit Aktivismus auch zu tun. Und somit ist einfach mein Kontakt mit Kroatien ist sehr stark und den möchte ich auch nicht missen. Ich bin in Deutschland zu Hause. Deutschland ist mein Zuhause und ich freue mich auch, das sagen zu können, dass ich wirklich hier voll angekommen bin. Ich bin völlig verliebt und Fanate in die deutsche Sprache. Und aber wo ich herkomme und die Beziehung zu meiner Heimat, das wird für immer erhalten bleiben. Und ja, das ist mir sehr, sehr wichtig.
Gibt es denn den alten Ofen noch, an dem deine Großmutter Brot gebacken hat?
Leider nicht. Der ganze Hof ist leider verkauft worden. Ah, das ist jetzt mittlerweile schon fast 20 Jahre her. Und manche Sachen von der Großmutter sind tatsächlich gerettet worden und sind jetzt im Ethnologischen Museum zu sehen, wie der Webstuhl zum Beispiel und zum Beispiel der, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch nennt, das war aus Holzbalken zusammengestelltes kleines Häuschen, das in dem man Mehl und Getreide gelagert hat. Und dieses kleine Häuschen ist abgebaut worden und ist jetzt auch im Ethnologischen Museum im Hof, also in der Stadtmitte, aufgebaut worden. Und das finde ich wirklich sehr schön und die Backmolle ist ja auch da, aber der Ofen leider nicht.
Die letzte Frage zu Kroatien, dann müssen wir uns langsam deiner heutigen Bäckerei widmen. Gibt es denn noch einen Brotbezug zwischen dir und Kroatien oder hast du vor, da wieder was aufzubauen, eine Beziehung zu stricken oder bist du komplett mit dem Brot in Deutschland und Kroatien ist deine Vergangenheit?
Doch, doch, also Das ist ja das Schöne, dass Musiker sind ja im Allgemeinen verfressen und mögen gute Lebensmittel. Und ich habe schon in Kroatien für meine Musikerkollegen kleine Kurse gegeben, was wirklich toll ist. Zum Beispiel im Radiochor in Zagreb, die haben mich gefragt und da habe ich zwei Gruppen von jeweils zehn Leute gehabt für so kleine Backkurse. Das waren wirklich kleine Kurse von 5 Stunden maximal. Das war aber ist jetzt schon 2 Jahre her und die Menschen sind alle sehr fleißig am Backen. Also mindestens einmal die Woche. Da gibt es WhatsApp-Gruppen und ich kriege halt immer mit, was die machen. Das ist wirklich sehr schön. Und gleichzeitig habe ich auch, weil ich entdeckt habe, dass es auf Facebook zwei Hobbybäckergruppen gibt, die mit Sauerteig sich beschäftigen in Kroatien oder sagen wir mal auf dem Ex-Jugoslawien-Territorium sind alle Menschen. Und da habe ich angefangen, vor 1,5, 2 Jahren so pädagogische Beiträge zu verfassen. Das heißt, wenn ich ein Rezept da veröffentliche mit einem Brot und dieses Rezept beinhaltet etwas wie, keine Ahnung, zum Beispiel ein Polisch oder Biga oder ein Brühe oder Kochstück, dann schreibe ich einen Text über diese technische Problematik sozusagen und erkläre, warum, weshalb und wie. Und das ist wirklich ganz toll, weil sich eine Community aufgebaut hat, Menschen, die wirklich sehr interessiert sind. Und ja, ich weiß, natürlich war das jetzt nicht hundertprozentig selbstlos. Erstens, weil ich meine Idee ist schon, irgendwann mal in Kroatien auch Kurse zu geben. Gleichzeitig aber, was wirklich für mich toll war, ist, dass ich mich mit Sachen auseinandersetze, die vielleicht für jemanden, der jetzt tiefer im Bäckerhandwerk ist, schon Selbstverständlichkeit ist. Aber ich musste mich quasi auf die Basics wieder konzentrieren und sie für mich einfach neu entdecken. Und das war wirklich sehr, sehr schön, weil ich selbst auch unglaublich viel dabei lerne, wenn ich diese Texte verfasse. Also das ist auf jeden Fall die Idee mit Kroatien und mit Backen.
Ja, da kommen wir vielleicht gleich mal zur fachlichen Seite. Dass du Opernsänger gewesen bist und vielleicht sogar auch noch derzeit singst, das müssen wir gleich nochmal besprechen, aber es passt gerade ganz gut in den Anschluss deiner letzten Äußerung in Bezug auf diese Facebook-Gruppen. Wo hast du denn dein Handwerk gelernt? War das alles Learning by Doing, also von Rezept zu Rezept, oder bist du tatsächlich auch in Backkursen gewesen, hast Bücher gewälzt oder warst auch in Bäckereien unterwegs? Also das, was du ablieferst, was man so sehen kann, ist ja wirklich hohes Niveau, hohes Backniveau. Das fliegt einem ja nicht einfach so zu.
Ja, danke schön. Erstmal, das freut mich, dass es dir gefällt. Und ja, meine Backanfänge jetzt im Erwachsenenleben waren ja erstmal wie eine Art Ergotherapie. Ich hatte einen knapp 5-jährigen Kampf gegen Karzinom, bin schwer krebskrank gewesen und in dieser Zeit gab es einfach Momente des Wartens. Und da habe ich alle möglichen Sachen ausprobiert, um einfach meine Gedanken auf eine Sache zu konzentrieren und nicht irre zu werden. Und erstmal habe ich gehäkelt wie ein Wahnsinniger. Und als dann Häkeln ein bisschen langweilig wurde, kam ich auf die Idee, ein Brot zu backen. Und habe dann ein bisschen im Netz gestöbert und bin auf einen Geologen gestoßen, der Brot backt.
Ach.
Und ja, ich hatte eine Tüte Dinkelmehl zu Hause. Und da bin ich auf Dinkelfocaccia gestoßen, auf den Plötzblock von dir. Und so ging es los. Erstmal mit ganz wenig Hefe und mit dem Polisch und irgendwann kam ich auf Sauerteig und ja, so waren die Anfänge. Also sehr viel mit einem Plötzblock, erstmal. Und dann auf Facebook habe ich verschiedene Gruppen gefunden, wie Breadmania oder so, oder Angebacken. Und so waren die Anfänge. Und je tiefer ich da rein bin, natürlich kriegt man dann auch mit, es gibt diesen Bäcker, den Bäcker. Ich habe 2017 dann irgendwann Claudio Perando entdeckt und seine Open Crumb-Geschichte. Dann plötzlich auch Panettone. Was ist das? Also ich kannte nur das, ja, dieses trockene Zeug aus der schönen Verpackung aus dem Supermarkt, das keine mag. Und dann habe ich gesehen, das muss wohl was anderes sein. Und vor allem, wenn es irgendwie knappe 3 Tage dauert, die Produktion. Und dann habe ich mich natürlich auch mit dem Claudio in Verbindung gesetzt. Und es ging immer tiefer mit Kontakten und mit Büchern natürlich. Bücherstöbern, Wälzen. Deine Brotbackbücher 1, 2, 3, 4 sind für mich immer noch eine Art Bibel. Wenn ich zum Beispiel etwas über die Fermentation vom Sauerteig wissen möchte, dann gucke ich erstmal da rein. Und ich bin natürlich auch rumgefahren. In Deutschland war ich jetzt nicht sehr viel bei den Bäckern, weil leider sehr viele Bäcker ziemlich verschlossen sind diesbezüglich. Aber ich verstehe ja auch, dass es nicht ganz einfach ist, wenn du einen laufenden Betrieb hast und jetzt kommt einer und ich bin da erstmal nur eine Störung, egal ob ich was kann oder nicht, weil ich einfach in dem laufenden Betrieb reinkrätsche. Und dann gibt es natürlich auch eine ziemlich große Skepsis gegenüber den Quereinsteigern im Allgemeinen. Ich bin auch nach Rumänien gefahren zu Claudio Perando mehrere Male und so auf verschiedenste Art und Weise, aber hauptsächlich auf die manische Art und Weise, wie ich die Sachen angehe bei mir in der Küche. Da habe ich hauptsächlich den Handwerk erlernt mit Versuchen und ja, mit Testen. Und gleichzeitig war ganz toll für mich, also Corona war eigentlich für mich die absolute Rettung, weil ich plötzlich Zeit hatte, um mir auch Gedanken dass ich nicht mehr hauptberuflich als Sänger leben möchte und dass der Bäckerhandwerk meine Zukunft ist. Und in diesen Jahren oder in dieser Zeit des Lockdowns habe ich einfach manisch bei mir in der Küche gebacken und hatte einen ziemlich großen Kreis an Menschen, die sehr freudig meine Backwaren abgenommen haben. Und als Gegenleistung habe ich nach Feedbacks verlangt. Und diese Feedbacks waren extremst wichtig, um besser zu werden und einen eigenen Weg als Bäcker dann zu finden.
Das heißt, während der Corona-Phase hat sich dann auch verdeutlicht für dich, dass du eine Bäckerei aufmachen möchtest, oder war das dann immer noch quasi der Hobby-Bäcker Marco, der sich zwar spezialisiert hat und professionalisiert hat, aber noch nicht mit dem Gedanken gespielt hat, das auch wirklich mal zu verkaufen, was er da bäckt?
Der kleine Traum existiert eigentlich schon seit 2017 ungefähr, genau. Aber es war wirklich ein ganz kleiner Traum. Und ich kann mich erinnern an ein Gespräch zwischen mir und meinem Mann. Ja, ich kam mal von dem Gesangsunterricht und war ziemlich frustriert. Nicht nur von dem Unterricht, sondern auch allgemein, wie diese Branche läuft. Und weil ich zum Beispiel manche Absagen gekriegt habe, also es gab Häuser, die haben mir keine Chance gegeben, mehr vorzusingen, weil ich krebskrank war. Und da war die Frustration einfach sehr hoch an dem Tag. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde am liebsten irgendwie einfach den ganzen Tag backen und mich mit Brot beschäftigen. Und mein Mann sagte, ja, willst du jetzt eine Bäckerei aufmachen oder was? Als er das gesagt hat, ich habe in dem Moment war ganz automatisch ja, Eigentlich schon. So, und das war das erste Mal, dass ich wirklich das auch ausgesprochen habe und ja auch mir selbst zugestanden habe, ich möchte eigentlich was anderes machen und ich möchte backen. Aber es ist irgendwie immer so in meinem Leben gewesen, dass das Bauchgefühl oder alle wichtigen Entscheidungen, die ich getroffen habe, die haben mit Ratio absolut gar nichts zu tun gehabt, sondern es war einfach nur ein Bauchgefühl, ich muss es machen, weil wenn ich es nicht mache, dann das ist nicht gut für mich. Und ja, und diesen Weg bin ich immer gegangen und es war immer genau das Richtige.
Ja, das heißt, Entscheidung mehr oder weniger getroffen. Dann kommt das deutsche Recht ins Spiel, dass da Quereinsteigern, die diese nicht verstandesgemäße Entscheidung treffen, eine Bäckerei eröffnen zu wollen, einige Steine in den Weg legt. Der größte Stein heißt Meisterzwang oder Meisterpflicht, so wird es offiziell gewünscht.
Ja.
Wie bist du damit umgegangen oder wann bist du das erste Mal darauf gestoßen, dass man in Deutschland nicht so einfach sagen kann, ich werde jetzt Bäcker und verkaufe mein Brot?
Ja, als es klar wurde, was ich möchte, und dann habe ich mich so ein bisschen erkundigt und dann kam diese ja ziemlich krasse kalte Dusche, weil die Hürden ja so hoch sind. Und ich habe wirklich fast 2 Jahre gebraucht, um Kontakt mit der Handwerkskammer aufzunehmen. Ich möchte jetzt kein Beamtenbashing machen oder so, aber es ist wirklich so, dass die Handwerkskammer war ja wie so eine verschlossene Sache, wo man einfach durch die Mauern nicht durchkam. Auf die E-Mails wurde nicht reagiert. Und wenn ich mal jemanden am Telefon erreicht habe, dann hieß es immer, es steht ja alles im Netz. Und es steht ja tatsächlich alles im Netz, aber vieles in der Beamtensprache, sodass man wirklich kaum was versteht. Und es ist ja auch so, dass es ist Wahnsinn. Dafür muss ich aber mit einem Sachbearbeiter sprechen. Und das war wirklich nicht möglich. Und ich war wirklich manchmal auch so verzweifelt, weil ich wusste einfach nicht, welchen Weg schlage ich ein, wen kann ich nochmal ansprechen. Und dann plötzlich tat sich eine Tür auf, weil die Akademie in Weinheim den sogenannten Quereinsteigerkurs angeboten hat. Und da habe ich dann angerufen und gefragt, was das ist und so weiter. Und da wurde wissen, das war ja das erste Mal, dass die Akademie das angeboten hat. Und die waren sich auch nicht so ganz sicher, was die da machen. Und es war ein bisschen chaotisch insgesamt. Und die Informationen, die ich bekommen habe, die war nicht so ganz richtig. Das ist aber, also ich beschuldige niemanden, weil ich glaube wirklich, dass das einfach noch im Entstehen war. Und mir wurde quasi telefonisch bestätigt, wenn ich diesen Kurs mache, dann habe ich die Ausnahmebewilligung und kann die Prüfung machen. Das zusammengetroffen haben, das waren vielleicht irgendwie 25 Menschen. Innerhalb von 10 Minuten wurde das klar, dass diese Information nicht richtig ist. Und ich habe dann aber, weil ich schon so frustriert war durch die ganzen Versuche, war ich etwas scharf in meinen Formulierungen. Und haben sich aber die Menschen von der Akademie bemüht, mir den Kontakt mit der Handwerkskammer über die, wie war denn das, über die Landes Baden-Württembergs hergestellt. Und plötzlich hatte ich eine Telefonnummer und einen Menschen, den ich anrufen kann und mit dem man darüber reden kann, damit ich die Ausnahmebewilligung beantragen kann. Und das war ja im Juni 2022. Und dann habe ich den Zertifikatskurs gebucht in Weinheim für den Dezember 2022, genau.
Ja, und das heißt, du darfst jetzt was backen, offiziell?
Auf meiner Ausnahmebewilligung steht drei Sorten Brot. Was das genau bedeutet, auf diese Frage bekomme ich keine Antwort. Also da will sich auch die Rechtsabteilung der Handwerkskammer nicht äußern. Ich würde zum Beispiel gerne wissen, wenn ich ein Roggenmischbrotteig vorbereite und es einfach so auspacke und dazu kommen aber auch noch, keine Ahnung, Sonnenblumenkörner. Ist das jetzt dasselbe Brot oder nicht? Die bekomme ich einfach nicht. Also da ist ja eine ziemliche Grauzone. Dann ist es auch so, es wird zugestanden, dass ich das backen darf, was ich bei den Prüfungen gebacken habe. Das steht aber es ist ein ziemliches Mischmasch. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es jetzt, ich glaube, in Baden-Württemberg gibt es jetzt mittlerweile 9 Quereinsteiger und jeder darf was anderes machen. Meine Prüfungskollegin Carola Lautenschlager, eine ganz tolle Holzbackofenbäckerin, die wohnt 10 Kilometer entfernt von mir, sie darf alles. In der Ausnahmebewilligung ist quasi alles abgedeckt, was Bäckerhandwerk angeht. Und ja, es ist ein bisschen absurd, das Ganze. Ein sehr, sehr netter Mensch und er sieht ja selbst, wie absurd das alles ist und bemüht sich gerade, alle Kammern von Baden-Württemberg zusammenzubekommen, damit eben diese Sache aus dem Weg geräumt wird.
Ja, es gibt tatsächlich, also wenn man jetzt auch über Baden-Württemberg hinausschaut, so viele Einzelfallregelungen, dass das wahrscheinlich, wenn es jetzt wirklich mal drauf ankäme, vor einem Gerichtsverfahren nicht standhalten würde. Aber das würde ich keinem Quereinsteiger wünschen, dass es so weit kommt. Insofern sind wir froh, dass alle, die eine Ausnahmebewilligung haben wollten, glaube ich, auch einen bekommen haben. Egal, was jetzt direkt auf dem Zettel steht.
Genau. Also die Sache ist die, dass ich sehe das ja bei der Kundschaft. Jetzt in den letzten 3 Wochen, ich habe ja nicht nur Panettone verkauft, ich habe auch Brot gebacken und die Kundschaft freut sich sehr über die Diversität und dass es jetzt auch was anderes gibt in der Stadt, außer konventionelle Produkte. Es gibt ja in Stuttgart eine reine Sauerteigbäckerei, die Brotik, die wirklich fantastisch ist. Und dann gibt es noch im Osten der Jochen Bayer, der wirklich ein guter Bäcker ist und zum Teil auch Sauerteigprodukte herstellt. Aber das ist eine Stadt mit 700.000 Einwohnern und dafür gibt es, in dieser Stadt gibt es auch Platz für
Ja,
andere.
definitiv.
Und genau, und das sehe ich jetzt einfach, dass die Leute freuen sich auch. Ja, einen anderen Bäcker da zu haben und einfach mehr Auswahl zu haben.
Ja, wie sieht sie denn aus, deine Auswahl? Panettone hast du schon erzählt und im Vorgespräch hast du gesagt, ich glaube, vier verschiedene Produkte hast du da. Was gibt's denn bei dir zu kaufen?
Also ich werde sehen, wie das in der Zukunft angenommen wird. Aber was für mich extrem wichtig ist im Bäckerhandwerk, ist die Kreativität. Die muss ich haben, um weiterhin einfach Freude am Backen zu haben und auch weiterhin zu lernen. Und deshalb finde ich es extrem schwer, ein Standardrepertoire zu haben und quasi immer das Gleiche zu backen. Bis jetzt lief es immer so, dass ich habe immer ein Roggenbrot da, wird immer so in Verbänden gebacken und Würfeln von 500 Gramm. Und das wird sehr, sehr gut angenommen, gerade von von etwas älteren Kundschaft. Um die Ecke von der Backstube gibt es auch zwei Altersheime und da wurde mir jetzt schon mehrfach bestätigt von den Menschen, dass so ein Würfel von 500 Gramm ist für einen kleinen Haushalt von ein oder zwei Personen völlig ausreichend für eine Woche. Außerdem bleibt das Brot auch eine volle Woche frisch. Und dann zudem gibt es dann immer zwei Weizensorten, aber es gibt nie das Gleiche. Ich backe auch demnach, was ich für Zutaten da habe. Das nutze ich dann und kann dann einfach meine Kreativität auch ausleben. Und ich hoffe für die Zukunft auch, dass sich die Menschen darauf einstellen, dass es bei mir einfach immer was anderes gibt und dass ich und was ich auch schön finde, dann auch, weil es ja immer was anderes ist, dann habe ich auch die Möglichkeit, den Menschen zu erzählen, was ist das, warum ich mich jetzt entschieden habe für dieses oder jenes Brot und die Zutaten, die ich zusammen kombiniert habe, warum ich sie so zusammen kombiniert habe, um dann das entsprechende Resultat zu bekommen. Dann gibt es da immer eine kleine Glasglocke, unter denen es kleine Brotstücke gibt zum Probieren. Und bis jetzt war es wirklich immer so, sobald jemand irgendwas probiert hat, das hat er auch sofort auch gekauft. Ja. Also ich hoffe, dass es auch weiter so läuft, dass ich auf die Art und Weise einfach meine Kreativität und meine Freiheit da ausleben kann.
Sind das denn dann quasi Zufallsprodukte? Also nicht in dem Sinne, dass du einfach irgendwas zusammenschmeißt, aber ist es dann der erste Versuch oder machst du schon planmäßig vorher Backversuche? Und wenn das alles funktioniert hat und optimiert ist, dann geht's auch in die Produktion.
Also es ist ja, die Methoden sind kein Zufall, die Methoden, die habe ich einfach immer ganz fest im Kopf, sondern was auf eine Art und Weise, also es ist kein Zufall, aber ich komme rein in die Backstube und ich sehe, was ich gerade da an Zutaten habe. Wenn ich zum Beispiel ein Koch- oder Brühstück oder sowas anwende, dann auch einen Tag zuvor, aber ich habe schon eine feste Idee, wo ich hin möchte. Und demnach, also ich sehe dann, die Zutaten habe ich, wie möchte ich sie zusammenstellen, um das entsprechende Resultat zu bekommen. Auf die Art und Weise arbeite ich. Und also ist, ja, wie du sagst, es ist ja nicht so, dass ich einfach die Sachen zusammenschmeiße und dann schauen wir mal, was passiert. Ja, ich habe eine ganz feste Vision. Immer, ich spüre schon den Geschmack des Brotes quasi, bevor ich es gebacken habe, aber ich muss es nicht schon unbedingt schon mal gebacken. Das heißt, es gibt manchmal Brote, die ich backe, die habe ich bis jetzt noch nie gebacken in der Kombination von Mehlen, von anderen Zutaten. Aber es ist sehr selten passiert, dass ich etwas gebacken habe und dass mich quasi der Geschmack völlig überrascht hat. Und ich glaube zum Beispiel, das kommt tatsächlich aus dem Sängerhandwerk, weil bevor ich einen Ton singe, muss ich den hören. Ich muss hören, wie der klingt, was der aussagt, was für Farben er hat, welche Obertöne. Und das ist genau dasselbe wie wie ich das Brotbacken angehe.
Ja, das heißt, es ist dann auch für die Kunden spannend, was Neues gibt, aber unter Umständen auch vielleicht frustrierend, weil es es unter Umständen gar nicht nochmal gibt. Also wenn sie, ich weiß nicht, wann du genau aufhast, aber wenn sie montags zu dir kommen, kann es sein, dass du Dienstag das Brot nicht mehr hast und auch nie wieder haben wirst.
Genau, das ist es. Also natürlich, ich schreibe mir auch Sachen auf. Da bin ich ein bisschen extrem darin. Ich schreibe mir alles auf. Und alle Zusammenstellungen, die ich gemacht habe, die schreibe ich mir auch auf. Und das heißt, es kann dann auch wiederkommen, aber muss es nicht unbedingt. Und ich hatte zum Beispiel jetzt am Weihnachten. Das war ein Zufallsprodukt, weil ich wollte eigentlich ein reines Walnussbrot backen, auch mit Walnussrester als Brühstück. Und mir sind dann irgendwann Walnüsse ausgegangen. Dann gab es halt Walnuss, Pekannuss, Haselnussbrot. Und dieses Brot war ein absoluter Hit. Und die Leute haben jetzt mehrfach auch danach gefragt, ob es das mal wieder gibt. Und das wird es wieder geben, weil ich weiß ja, was ich getan habe. Ich habe es mir aufgeschrieben.
Ja, das ist wichtig, für die Kunden, die das gut fanden.
Genau.
Ich gehe mal vielleicht noch einen Schritt zurück. Deine Entscheidung, eine Bäckerei aufzumachen, war klar. Die Ausnahmebewilligung war dann auch da. Hast du in dieser Zeit, in der du für die Ausnahmebewilligung gearbeitet hast, sich vorbereitet hast, auch schon an die konkrete Bäckereiplanung gedacht, oder war das erst im Anschluss der Fall? Und worum ging es eigentlich? Also musstest du ja auch irgendwie einen Laden, eine Backstube finden, um da tätig zu werden.
Ja, ich bin nicht berühmt dafür, dass ich multitaskingfähig bin. Und ich muss die Sachen Schritt für Schritt angehen. Auch aus rein psychologischem Grund, wenn ich da vor einem riesigen Berg an Aufgaben stehe, dann kriege ich Panik. Und deshalb gucke ich nicht so wahnsinnig weit im Voraus, sondern gehe Schritt für Schritt. Und also erstmal war ja wichtig, die Ausnahmebewilligung zu bekommen. Als dann das geklappt hat, ging es los mit Prüfungen. Und da muss ich auch sagen, die Prüfungen an der Akademie, wir waren ja zu viert in den Prüfungen, und das war schwieriger als jede Wagner-Oper, die ich bis jetzt gesungen habe. Also so viel, das hättest du sehen sollen, gerade am ersten Tag, als wir uns da gesammelt haben, und es ging am ersten Tag zur Theorieprüfung. Das war wirklich, vier erwachsene Menschen gehen wie aufs Schafott. Mit meiner Freundin Carola haben wir auch zusammen gelernt, wir haben auch zusammen geweint, und der andere hat die andere quasi vom Aufgeben abgehalten, weil es gab auch Momente, wo man dachte, das schmeiße ich jetzt einfach, warum tue ich mir das an? Also es war wirklich sehr nervenaufreibend und einfach schwer. Ich sage ja immer, ich habe mit Mathematik aufgehört, als ich ungefähr gelernt habe, bis 100 zu zählen. Und dann kommt in der Prüfung so eine Frage wie, dein Ofen hat 2,4 Quadratmeter Fläche, du backst dieses, jenes mit Teigausbeute so und so. Stelle mir das Rezept zusammen, damit du genau die Menge für diesen Ofen bekommst, für einen Backvorgang. Keine Ahnung, ich mache einfach 15 Kilo Teig und hoffe, es reicht. Ja. So ungefähr war mein Gedanke darüber. Aber ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ich habe wahnsinnig viel Neues gelernt, was mir jetzt auch tatsächlich auch nutzt. Und diese 5 Tage waren und auch die Connection, die passiert ist zwischen uns vier. Wir sind immer noch wahnsinnig eng im Kontakt, und jeder ist in einer anderen Phase des Aufbaus, und so können wir uns auch wirklich gegenseitig sehr unterstützen, sowohl wirklich faktisch als auch rein emotional. Und als die Prüfungen dann vorbei waren, es war klar, wir haben alle unser Zertifikat bekommen, dann ging es einfach weiter mit der Suche nach deiner Location. Ich bin auch in die Handwerkskammer hin, da war die Handwerkskammer plötzlich völlig offen für mich, und ich konnte da wirklich sehr gute Tipps bekommen, wie ich jetzt Schritt für Schritt vorgehe, um eine Mikrobäckerei aufzumachen. Sowohl auch Tipps, was Wirtschaftsberatung angeht, aber auch, wo man sich vielleicht noch unterstützen. Und dann habe ich wirklich sehr, sehr zielstrebig nach einer Location gesucht. Und das ist in dieser Stadt wirklich sehr schwer. Und es gab ein magisches Wort, das alle Türen zumachte, und das hieß Nutzungsänderung. Rein gesetzlich muss Baurechtsamt innerhalb von 3 Monaten eine Nutzungsänderung entweder ablehnen oder bestätigen. Aber im Moment ist Wartezeit in Stuttgart mindestens 1,5 Jahre.
Ja, nicht nur in Stuttgart.
Nicht nur in Stuttgart, okay. Das ist wirklich eine Vollkatastrophe. Ich kenne auch Leute mittlerweile, die wollten was anderes haben, wegen Untätigkeit und haben vor Gericht gewonnen, aber das ändert nichts, weil es gibt diese magische Ausrede, kein Personal, und damit sind Ämter völlig aus dem Schneider raus. Und das heißt, es hat überhaupt keinen Sinn, auch zu investieren und da zu klagen, weil es wird die Lage nicht verändern. Wieder mal war ich völlig verzweifelt und wusste einfach, nachdem ich irgendwie 70 Locations mir angeschaut habe und es gab eine einzige, die ich hätte eine Zulassung zur Backstube gehabt, da war die aber Miete so hoch, dass es klar war, ich kann das alleine nicht stemmen, da müsste ich Angestellte haben und für diese Verantwortung bin ich einfach noch nicht bereit. Bin einfach noch nicht so weit rein seelisch, um diese Verantwortung zu tragen, und deshalb hat das ja, war das einfach außer Frage. Und im April 2024 habe ich durch den Zufall einen Patissier kennengelernt, der im Stuttgarter Westen eine kleine Patisserie hat. Der ist da schon seit 5 Jahren. Er heißt Alexander Zawadzki und ist ein Künstler auf seinem, in seinem Handwerk und auch ein Quereinsteiger. Und wir haben uns unterhalten und der war ja so kurz davor, vielleicht auch was anderes zu machen. Fehlt ihm so ein bisschen auch die Inspiration, und als wir so im Laufe des Gesprächs haben wir gespürt, dass wir uns gegenseitig auch inspirieren und beflügeln. Ich habe seine Produkte probiert und hatte sofort Inspirationen, wie ich das in zum Beispiel ein Panettone übersetzen könnte und was wir auch zusammen machen könnten, und haben uns dann entschlossen, dass ich bei ihm in die Backstube einziehe. Und ja, seitdem sind wir dran, das zusammen aufzubauen. Also wir sind quasi Shop in Shop. Mhm. Wir sind zwei getrennte Betriebe auf einer Location. Ich bin sein Untermieter. Und aber wir haben auch mehrere Ideen, was wir jetzt auch zusammen angehen könnten und was wir als Produkte auch zusammen anbieten wollen.
Ja, eine schöne Symbiose, kann man schon fast sagen, ne?
Ja, es ist wirklich erstaunlich, vor allem, da kommen noch ein paar Details, die für mich einfach schwierig, es ist schwierig zu denken, das wäre ein absoluter Zufall. Wir kannten uns ja überhaupt nicht. Er ist ja in Deutschland geboren und aufgewachsen, seine Eltern kommen aber aus Kroatien, kommen aus dieser Stadt, wo ich im Gymnasium war. Mhm. Das heißt, er spricht auch den gleichen Dialekt, den ich spreche. was für mich manchmal super seltsam ist, weil ich kenne in Deutschland niemanden, der diesen Dialekt spricht. Und es ist sehr schön auch, dass wir uns sowohl auf Englisch als auch auf Kroatisch austauschen können. Und es macht wirklich großen Spaß, zusammen in der Backstube zu arbeiten.
Hm. Jetzt hast du schon einmal die wirtschaftliche Seite kurz angesprochen, also Mieten etc. Du hast auch angesprochen, dass du mit Mathematik aufgehört hast, recht frühzeitig. Genau. Wie bist du rangegangen? So eine Bäckerei kommt ja nicht aus dem Nichts, da muss ja schon kräftig investiert werden. Jetzt kannst du wahrscheinlich die Backstube von deinem Konditoreikollegen relativ gut mitnutzen, aber Stichwort Ofen ist ganz relevant für angehende Quereinsteiger. Ich habe auch gesehen, du hast eine Crowdfunding-Kampagne gehabt, die, so stand es da, erfolgreich abgeschlossen wurde für einen Backofen. Wie bist du rangegangen? Also auch eher, ich guck mal, was da kommt, oder hast du vorher alles genau durchkalkuliert? Was brauche ich? Was muss ich einnehmen? Wie viele Brote muss ich backen? Zu welchem Preis?
Also durch meine wenige Kenntnisse im wirtschaftlichen Bereich, was Bäckerei angeht, habe ich mir dann, oder im Allgemeinen ein Unternehmen zu führen. Ich war ja als Sänger freiberuflich ziemlich lange. Das heißt, ich habe schon meine Wirtschaft als One-Man-Show, als Sänger geführt. Aber es ist was anderes, vor allem wenn man zum Beispiel umsatzsteuerpflichtig wird. Hm. Das hatte ich als Künstler nicht. Und ich habe im Netz einfach recherchiert und habe nach Wirtschaftsberatung gesucht. Das ist das Einzige, was ich auch geschafft habe, vom Arbeitsamt zu erkämpfen, ist eine Unterstützung in dem Bereich, dass mir Arbeitsamt die Versuche, eine Unterstützung für die Umschulung zu bekommen und zum Teil meine Prüfungen auch finanziert zu bekommen, das hat leider nicht geklappt. Ich wurde abgelehnt mit der Begründung, ich hätte einen nicht defizitären Beruf. Deutsch ist ein Beruf, den Deutschland nicht braucht und deshalb wird es auch nicht gefördert. Und also das ist ja auch ziemlich leicht nachzuvollziehen, weil also das System schaut sich einfach an, ob die Versorgung der Bevölkerung gewährleistet ist. Die Supermärkte sind voll mit unter Anführungszeichen Brot. Und das heißt, es gibt einfach kein Mangel an Bäckern und deshalb wird es auch nicht gefördert. Aber ich habe dann einen Wirtschaftsberater gefunden, eine Firma, die sich damit beschäftigt und wir haben uns zusammengesetzt und haben alles durchgerechnet, durchkalkuliert, was brauche ich für Geräte, was brauche ich für, wie viel Brot ich backen muss, eben da wirtschaftlich durchzukommen. Und demnach bin ich dann gegangen, habe dann natürlich nach Geräten gesucht. Ich habe sehr viel Auflösungen. Das Einzige, wo ich keine Kompromisse machen wollte, war eben der Ofen und das war mir sehr wichtig, dass es einfach etwas ist, was auf die Dauer ist und vor allem das mich viel bin auch zu manchen Kollegen einfach mir um das anzuschauen, was sie haben und wie und die Erfahrungen ausgetauscht und habe mich dann entschieden eben für den großen Mannsofen. In der Mannsfirma war ich zur Beratung, das war wirklich irre, der Robert Häusler hat sich volle 6 Stunden Zeit gelassen und hat uns wirklich 6 Stunden lang den Ofen gezeigt und erklärt. Ich habe nach 3,5 Stunden um Gnade gewinselt, weil ich einfach ich keinen Input mehr aufnehmen. Hatte mir auch eine kleine Pause von 10 Minuten gewährleistet, ja. Und dann ging es weiter. Auf jeden Fall, der Mensch hat mich davon überzeugt, von seinem Produkt und davon, wie engagiert er ist. Und diese Leidenschaft, die er zu seinem Produkt hat, das ist genau die Leidenschaft, die ich gegenüber dem Bäckerhandwerk empfinde. Und dann habe ich mich entschieden, das anzugehen. Die Finanzen sind natürlich ein Problem gewesen. Und ein Kredit, also einen Gründerkredit zu bekommen, klingt extrem leicht. Es wird auch so wahnsinnig modern und hip von den Banken präsentiert. Aber es ist weiterhin eine sehr zähe bürokratische Angelegenheit. Und die hat einfach nicht funktioniert. Und dann habe ich mich entschieden, eine Crowdfunding-Kampagne zu machen, die für mein Empfinden, dafür, wo ich es gemacht habe und dafür, wie Crowdfunding gesehen wird in der allgemeinen Bevölkerung, ist die wirklich sehr erfolgreich beendet worden. Ich habe kein, also Finanzierungsziel habe ich nicht erreicht, aber ich habe 2 Drittel des Finanzierungsziels erreicht und das ist schon ein Wahnsinnserfolg für mich.
Ich werfe mal die Zahl in den Raum, die ist ja auch online zu finden. 30.000
Ja.
Euro hätte der Ofen gekostet oder kostet er, inklusive Gärschrank und 2 Drittel sind dann 20.000 Euro, ganz grob, ne?
Genau.
Bloß, dass die künftigen Quereinsteiger auch mal eine Idee haben von den Dimensionen, über die wir da reden. Also Bäckereitechnik ist nicht die günstigste Technik.
So ist das. Also 30.000 Euro ist ein großer Batzen an Geld und ich würde jedem empfehlen, das zu versuchen über Crowdfunding. Aber ich kann auch wirklich Menschen vorwarnen, weil Erstens, der Aufbau der Crowdfunding-Seite oder des ganzen Projektes das muss auf einem sehr hohen Niveau gemacht werden, damit es überhaupt einen Eindruck hinterlässt und überhaupt ein Geld generiert sozusagen. Das waren 2 volle Monate Arbeit. Ich habe ein großes Glück in der ganzen Sache, dass ich schon 2 Jahre lang eine Zusammenarbeit habe mit Christopher Kaplan. Das ist ein Sängerkollege von mir. Wir haben zusammen studiert und der ist im SWR Vokalensemble fest angestellt als Sänger. Hat sich aber auch während der Corona-Zeit mehr seinem Hobby gewidmet und als Fotograf und Videograf. Und vor 2 Jahren ungefähr haben wir wieder Kontakt aufgenommen und er schlug mir vor, dass wir zusammen kleine Backvideos machen, die wir erstmal hier bei mir in der Küche und und dann haben wir irgendwann angefangen, das Wohnzimmer alle 2 Wochen in eine Backstube zu verwandeln und jetzt auch in der Backstube. Und diese Videos, die bei mir auch auf Instagram zu sehen sind, sind einfach auf sehr hohem Niveau aufgebaut. Dazu kommt noch, dass der Chris ein wahnsinnig empfindsamer Mensch ist und ich muss ihm überhaupt nicht erklären, was ich mache und was wichtig wäre aufzunehmen. Der spürt das. Der spürt wirklich genau die Atmosphäre, die ich nach außen projizieren möchte und ja, spürt einfach ganz genau, was aufzunehmen ist. Und er und noch ein paar andere Leute haben sich sehr engagiert. Ich habe auch 2 Schneiderinnen, die ein Teil des Brotgesangs sind, die Bäckerschürzen entworfen haben und die ganzen Marketing-Gadgets. Der Trauzeuge meines Mannes, der ist Grafikdesigner, er hat das Logo entworfen. Und das ist ja das unglaublich Schöne, finde ich, am Brotgesang, ist, dass da sehr viele Leute mit ihrem Know-how und mit ihrer Leidenschaft dabei sind, einfach weil sie an das Projekt glauben. Und ja, das macht den Brotgesang ganz, die Menschen eben.
Ja, das klingt alles sehr vielversprechend für die Zukunft. Erst recht, wenn du so viel Unterstützung im Hintergrund hast. Gibt es denn Punkte, Baustellen, die dich jetzt derzeit noch bewegen, jetzt in der quasi Eröffnungsphase deiner Bäckerei, wo du sagst, na, da klemmt es noch, da muss ich noch ein bisschen Energie reinstecken?
Ja, also der Ofen ist ja gekauft und fertig gebaut und wartet im Lager, dass ich das Go gebe. Und warum der noch nicht da ist, ist wegen dem Stromanschluss. In der Backstube fehlt nämlich der zweite Starkstromanschluss und das ist eine große Baustelle, die 5 Monate lang, ja, die Stadtwerke haben sich 5 Monate Zeit gelassen, um überhaupt auch den Antrag zu beantworten. Und jetzt ist das genehmigt worden und ich hoffe, in der nächsten Woche wird der Elektriker da sein, um das zu lösen, damit der neue Ofen rein kann. Das ist eine große Baustelle, die noch erledigt werden muss. Und dann gibt es noch ein paar bürokratische Sachen, die noch zu erledigen sind mit Steuerberater und so weiter. Da bin ich aber dran. Und wie soll ich sagen, ich habe einfach irgendwann festgestellt, dass das alles wahnsinnig lange dauert. Das heißt, ich muss mir auch keinen Stress machen, ob ich jetzt ein Formular heute oder gestern abgeschickt habe. Ich muss mir
Ja.
da keinen großen Stress machen, weil es macht wirklich keinen Unterschied. Und so gehe ich jetzt diese Sachen an. Die letzten 3 Wochen gab es wirklich keine Möglichkeit und keine Zeit, mich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Und das gehe ich jetzt diese und nächste Woche an.
Wie sieht denn deine Arbeitszeit aus? Das ist auch mal ein spannender Punkt bei Quereinsteigern, insbesondere wenn sie als Einzelkämpfer erstmal in der Backstube stehen. Du hast ja schon gesagt, die ersten 3 Wochen fanden nahezu ohne Schlaf statt oder mit wenig Schlaf. Das soll ja
Genau.
sicherlich nicht so bleiben. Also ist dein Plan schon, dass du einen geregelten Arbeitstag hast oder bist du so tief im Brotteig, dass du sagst, ist mir auch egal, Hauptsache ich kann hier in der Backstube sein?
Also ich habe schon vom Anfang an gewusst, dass ja, die Anfänge sind immer etwas schwer und was ich nicht getan habe in den letzten 3 Wochen, war auf meine Arbeitszeit zu gucken. Es wäre auch nicht möglich gewesen. Aber natürlich möchte ich so nicht weiterleben, dass man kann das auch gar nicht aushalten auf die Dauer. Und die Idee ist ja 4 Tage die Woche, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 12 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr ist der Laden auf. Aber natürlich, wenn der Laden auf ist, das ist ja nicht die ganze Arbeit. Es gibt auch die Nacharbeit, man muss sie auch sauber machen und die Vorarbeit eben, das alles zu backen. Das heißt, wenn ich um 12 Uhr aufmache, muss ich spätestens um 8 in der Backstube sein. Und so ist es immer mit ungefähr 4 Stunden Vorlauf, das ich brauche insgesamt.
Du machst also relativ viel über die Kälte, nehme ich dann an.
Genau. Also es wird extrem viel mit kalter Gare gemacht, außer die Roggenbrote natürlich. Und alles andere wird in den Kühlschränken gegart, genau.
Ich habe auch bei dir gelesen auf deiner Internetseite, dass dir wichtig ist, mit regionalen Mehlen zu arbeiten. Gleichzeitig habe ich deine grobporigen Panettones bewundert und mich gefragt, passt denn das zusammen? Vielleicht magst du kurz was zu deiner Mehlqualität erzählen, mit der du unter anderem die Panettone bäckst, denn es ist einfach, also es liegt in der Natur der Sache, dass regionale Mehle in der Qualität schwanken können und zwar stärker, als wenn man die von der Großmühle bezieht, die überregional oder international Mehle einkauft. Wie gehst du damit um?
Ja, die Regionalität war mir eigentlich vom Anfang an schon wichtig und ich habe Brot hauptsächlich mit dem Mehl der Tonmühle, Biotonmühle Ditzingen gebacken. Panettone und meine Hartweizenbrote waren immer mit Import verbunden. Und das hat mich schon sehr gestört. Vor allem nach der Covid-Pandemie sind ja die Shippingkosten extrem hoch nach oben gegangen. Und es hat sich wirklich überhaupt nicht mehr gelohnt, auch Mehl aus dem Ausland einzukaufen. Ich habe ein richtiges Panettone habe ich angefangen mit Molini Bon Giovanni zu backen, weil Claudio Perando ja auch mit dieser Mühle Verbindung hatte und er das nutzte. Und es war wirklich sehr schwierig, auch die Kommunikation. Ich kann Opernitalienisch, aber wenn ich also ein Verhältnis aufbaue, dann traue ich mich das nicht auf Italienisch zu machen. Und das war ein bisschen schwierig, irgendeine andere Sprache zu benutzen. Außerdem eben die extrem hohen Importkosten. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht. Gerade was Panettone angeht, habe ich genau 30 verschiedene Mühlen in Deutschland ausprobiert. Immer mit der Prämisse, dass ich nicht jetzt nur ein Panettone backe, sondern ich möchte in eine Produktion gehen, also ich suche einen beständigen Partner. Lustigerweise, wie das so oft ist, die letzte Mühle, die ich ausprobiert habe, war die Stadtmühle Waldenbuch, die ist so 17 Kilometer von Stuttgart entfernt. Und die haben eine Mehlsorte gehabt, Weizen 00er Mehl, haben es auch als Pizzamehl verkauft und das war schon sehr gut. Und ich habe mich da gemeldet und habe ein bisschen erzählt, was ich mache und wer ich bin und dass mir das Produkt gut gefällt. Und dann haben die mir aber einen Sack von einem anderen Mehl geschickt und haben gemeint, das könnte vielleicht noch besser passen. Ich war völlig aus dem Häuschen. Ich habe 17 Kilometer entfernt von mir das beste Panettone-Mehl gefunden, das ich jemals genutzt habe. Also für mich, für mein Empfinden und für das Produkt, das ich herstelle, auch weitaus besser als bestimmte Standard-Panettone-Mühlen, die man kennt aus Italien. Das Tolle daran ist noch, dass dieses Mehl aus dem sogenannten Eliteweizen hergestellt wird und das Getreide kommt ausschließlich aus Baden-Württemberg. Somit habe ich wirklich einen sehr zuverlässigen Partner gefunden. Und jetzt sind wir auch dabei, noch stärker unsere Beziehung aufzubauen und gucken, ob wir vielleicht, also der Chris, mein Videograf und ich, eventuell auch auf monatliche Basis für deren Blog ein Video zusammenstellen. Gucken wir mal, da sind wir noch ein bisschen im Gesprächen. Aber es ist wirklich ganz toll, dass ich da völlig frei vom jeglichen Import bin. Dann kommt es noch dazu, ich war auf der Suche nach Hartweizen und ich wusste, dass an der Mosel eine Anbaufläche ist vom Durumweizen, und habe dann durch meine Recherche auch herausgefunden, dass es jetzt in Baden-Württemberg auch eine kleinere Anbaufläche gibt und dass die Zellermühle bei Karlsruhe dieses Getreide verarbeitet. Und ja, mit denen habe ich auch bin in Kontakt getreten und habe einen Probesack. Das ist ein Bio-Hartweizen, steingemahlen. Und es ist auch eine große Entdeckung gewesen. Es ist ein ganz tolles Mehl mit großartigem Aroma, wirklich sehr handwerklich gekonnt und liebevoll verarbeitet. Und somit habe ich quasi meine Mikrobackstube komplett vom Import befreit, was Mehl angeht.
Sehr schön, das klingt vielversprechend. Und eine ganz eigennützige Frage habe ich natürlich auch noch dazu. Wie führst du deinen Panettone? Da gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Der klassische Panettone in Italien, also der traditionelle, der ist ja weit weg von grober Porung. Das ist ja eher ein klein- bis mittelporiges Gebäck. Du bist jetzt eher, so habe ich das auf den Bildern gesehen, in den Videos, eher so wie soll ich sagen, amerikanischen Schiene, also eher
Moderno.
die grobporigen Varianten. Hat es dich da einfach gefangen, was die Porenstruktur angeht, oder hat sich das einfach so ergeben? Bist du nie auf der traditionellen Schiene gewesen? Vielleicht magst du noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was es mit deinem Panettone auf sich hat, was macht ihn so besonders?
Ja, es ist natürlich, das ist eine Entwicklung, die findet quasi ununterbrochen statt. Auch in den letzten 5 Wochen hat sich mein Blick auf Panettone vielleicht nicht ganz verändert, aber es sind so ein paar Sachen dazugekommen und ich hatte ein Aha-Erlebnis vor 5 Wochen ungefähr, weil in Bludenz beim Matthias Giacomuzzi, das ist ein ganz toller Quereinsteiger auch, der in Bludenz eine kleine Steinbackstube hat, nennt sich das.
Ja, genau, den hatte ich ja auch schon im Podcast.
Okay. Ja, Matthias hat einen kleinen, wie soll ich das nennen, einen Austauschkurs organisiert mit Alberto Bernardi, so der Panettone-Papst aus Italien. Und wir haben uns alle da zusammengetroffen, Matthias, Alberto, dann waren noch die Tamara von den Brotpuristen da und ein paar andere großartige Bäcker und Menschen. Und wir haben 3 Tage zusammen Panettone gebacken. Und das hat auch wie soll ich sagen, das hat sich was verändert in meiner Wahrnehmung. Es war wirklich sehr schön, sich so auf diesem Niveau auszutauschen, weil es nicht mehr nur um das Technische ging, sondern auch um das Philosophische, kann man auch sagen, und das Emotionale in dem Gebäck. Und ja, ich hatte eine sehr lange Phase, wo ich extremst auf die offene Porung gearbeitet habe. Und jetzt mittlerweile kann ich sagen, für mich ist der Geschmack und das taktile Gefühl im Mund, das ist quasi, wo ich hin möchte, worauf ich am meisten achte. Manchmal, je nach Sorte von Panettone sozusagen, passiert dann auch eine extrem offene Struktur. Aber das ist nicht mehr da so etwas, wo ich nur da hinaus will. Und es gab durchaus welche Panettone, die ich jetzt in der Saison gebacken habe, die auf, sagen wir mal, in die Richtung vom Klassischen gingen, weil ich einfach viel mehr darauf geachtet habe, dass die Fluffigkeit da ist und dass es möglichst durchfermentiert ist. Ich habe die ersten Teige wahnsinnig weit gehen lassen. Sagen wir mal, vor 2 Jahren zum Beispiel habe ich den Primo nie über die Verdreifachung gehen lassen. Jetzt gab es schon mal eine Versechsfachung sogar, weil ich einfach wusste, dass am Schluss ergibt einen Panettone, der wirklich nur im Mund schmilzt, wo die ganze Schwere der Zutaten völlig verschwunden ist und man hat nicht das Gefühl, dass man jetzt einen Butterklotz zu sich genommen hat, ja. Genau. Also es ist ein Thema, das mich tagtäglich beschäftigt. Es gibt wahnsinnig viele Notizbücher, die ich darüber geschrieben habe. Und es ist wirklich sehr schön, wenn ich jetzt da zurückblicke und ein Notizbuch nehme von vor 2, 3 Jahren und das jetzt mit heute vergleiche. Da lerne ich wieder was Neues. Und es hat sich ein bisschen was getan es hat sich ein bisschen rumgesprochen, dass es einen gibt, der das kann. Und ich bin jetzt von Becker Gehr in Tübingen zum Beispiel gebucht worden. Das war vor 3 Wochen, wo ich einfach dahin bin für 3 Tage und wir haben zusammen Panettone gebacken. Also ich habe quasi Panettone unterrichtet. Und wenn man unterrichtet, dann lernt man auch noch mehr dazu.
Ja,
Das
das
ist
kann ich
sowohl,
bestätigen.
ja, es ist unglaublich. Also es ist so schön und es ist so bereichernd. Und ich hoffe, dass das auch weiter sich rumspricht, damit das auch ein Teil sozusagen meines Standbeins wird.
Ja, das war ja schon fast ein schönes Schlusswort. Gibt es denn noch kleine Ideen, Tipps, die du angehenden Quereinsteigern mit auf den Weg geben würdest? Was sollten sie auf keinen Fall tun? Woraus hast du quasi gelernt? Oder was sollten sie auf jeden Fall tun und nicht missen auf ihrem Weg zur eigenen Bäckerei?
Also, was ich jedem empfehlen würde, ist keine Scheu zu haben, zu fragen, und dass man sich wirklich mit möglichst vielen Menschen verbindet. Und weil ich glaube wirklich, dass alle diese Schwierigkeiten, die wir haben, sowohl bürokratisch als auch finanziell und am Schluss auch emotional, weil wir gehen ja alle. Keiner, der sich dafür entscheidet, macht das ja mit 20. Das heißt, also mit 20 Jahre alt. Das heißt, wir sind alle uns den Risiken bewusster. Und ja, die sind da, keine Frage. Aber die sollen uns nicht bremsen in dem Versuch. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir uns einfach verbinden und Erfahrungen austauschen, weil wir uns dadurch auch gegenseitig Mut zusprechen, in diese ja, etwas unbekannte Sache reinzugehen. Aber sobald die Leidenschaft als die erste Motivation da ist, dann bin ich davon überzeugt, dass die Sache funktioniert.
Ja, das nehmen wir jetzt auch wirklich als sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz sehr bei dir, Marco, wünsche dir alles Gute für die nächsten Wochen, die du da sicherlich noch als Einfindungsphase nutzen kannst und wünsche dir, dass ganz viele Kunden zu dir kommen und sehr zufrieden mit einem guten Panettone und sehr gutem Brot nach Hause gehen. Vielleicht, ich habe es mir vorgenommen, ich habe das auch schon der Protik versprochen, als ich sie hier im Podcast hatte. Es ist jetzt schon eine ganze Zeit her. Vielleicht sehen wir uns ja auch mal in Stuttgart, so ich mal in der Nähe bin. Dann komme ich auf jeden Fall vorbei und würde mich freuen, wenn du mich in deine Backstube lässt.
Das wäre mir eine große, große Freude und Ehre, Lutz.
Dankeschön, alles Gute und ein bisschen mehr Schlaf als in den letzten 3 Wochen wünsche ich dir.
Dankeschön, liebe Grüße.
Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.